Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luisa Röhrig, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Normalerweise sitzt an dieser Stelle Luke Herals als Host. Diesmal bin ich ausnahmsweise euer Host und ist Luke mein Gesprächspartner. Hallo Luke, schön, dass wir uns hier im kleinen Studio in Gremmendorf gegenüber sitzen.
Ja, hallo Luisa, das ist schön, dass wir diesmal die Rollen umdrehen und ich dein Gast bin.
Ja, und das aus gutem Grunde, denn in diesem Haus, in diesem Jahr, wird das Haus der Niederlande in Münster 30 Jahre alt. Ein Grund zu feiern und zurückzuschauen. Etwas, das eigentlich schon vor 5 Jahren hätte passieren sollen. Aber damals, zum 25-jährigen Jubiläum, hat Corona uns ja gehörig ausgebremst. Also holen wir das jetzt nach. Dass ich dich zu diesem Thema befragen darf, liegt daran, dass du an der Gründung des Hauses ausdrücklich beteiligt warst. Wie kam es zur Gründung des Hauses der Niederlande?
Ja, um die Geschichte zu erzählen, muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar, die Gründung des Hauses der Niederlande hat etwas mit der Gründung des Zentrums für Niederlandestudien an der Universität Münster zu tun. Und das Zentrum ist 1989 gegründet, ist zurückzuführen auf das deutsch-niederländische Kulturabkommen, das erst merkwürdigerweise Anfang der 60er Jahre geschlossen wurde. Also 16, 17 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Eher ungewöhnlich, denn die beiden Länder hatten ja schon politisch gesehen eine hervorragende Zusammenarbeit über die Europäische Union, in sicherheitspolitischen Fragen in der NATO und so weiter und so fort. Die Beziehungen wurden immer besser. Aber die kulturellen Angelegenheiten waren nie so richtig geregelt. Warum? Möglicherweise darum, deswegen, weil die beiden Länder schon längst einen Kulturaustausch praktiziert haben. Da gab es Austausche zwischen den Museen, Orchester, die sich gegenseitig besucht haben. Es gab eine Kulturaustauschpraxis, die schon existierte. Und man sah den Bedarf gar nicht, ein Kulturabkommen zu schließen. Dennoch hat man Anfang der 60er Jahre gesagt, wir müssen das alles mal vernünftig zu Papier bringen. Und das machen wir jetzt und dann ist alles geregelt. In diesem Kulturabkommen steht ein lapidarer Satz, die Länder verpflichten sich zur Gründung eines Instituts zur Erforschung des jeweils anderen Landes. Mehr nicht. Das wurde zwar beachtet, aber es wurde nicht unbedingt umgesetzt. Auch da war der Bedarf nicht unmittelbar vorhanden. Und das lag daran, dass auf der deutschen Seite seit den 50er Jahren die Goethe-Institute existierte. Zunächst einmal in Amsterdam, später auch in Rotterdam. Und auf der niederländischen Seite hat man schon seit Jahrzehnten die Lehrstühle für Niederlandistik in der Bundesrepublik Deutschland unterstützt. Das waren damals das Institut für niederländische Philologie in Köln, das niederländische Seminar in Münster, das später dann heißt niederländische Philologie in Münster, und das Institut für Niederlandistik an der Freien Universität in Berlin. Später kam dann auch noch das Institut für niederländische Philologie in Oldenburg dazu. Und im Übrigen gab es an verschiedenen Universitäten auch Lektorate für Niederländisch, die wurden auch unterstützt. Zunächst einmal vom Außenministerium der Niederlande und vom Bildungsministerium der Niederlande und später dann auch von der Nederlandse Taalunie, die das dann übernommen hat. So, das war eigentlich der Grund, weshalb man diesen einen lapidaren Satz im Kulturabkommen nicht weiter beachtet hat. Man muss wissen, dass dieses Kulturabkommen immer überwacht wurde von einer Kommission, einer Kommission aus beiden Ländern, die zunächst einmal im Jahr zusammenkam, später wurde das alle 2 Jahre. Und irgendwann mal in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahren, gab es auf der niederländischen Seite eine Initiative an der Freien Universität in Amsterdam zur Gründung einer Stiftung Zentrum für Deutschlandstudien in Amsterdam. Das war eine Stiftung mit einer Stiftungsprofessur und ein bisschen Mittel dazu, ein erster Ansatz für ein Institut zur Erforschung der Bundesrepublik Deutschland. Das wurde in der bilateralen Kommission besprochen. Und nun sah man auf der deutschen Seite auch einen Bedarf daran, wir müssen das jetzt auch machen, wir müssen auch ein Institut zur Erforschung der Niederlande in Deutschland gründen. Und also wurden die beiden Anrainer Bundesländer, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, beauftragt, mal zu sondieren, an welchen Universitäten oder Hochschulen ein Interesse bestand, ein derartiges Institut zu gründen. Das lief etwas mühselig an. In Nordwestfalen haben sich zunächst einmal Köln und Aachen beworben, in Niedersachsen Oldenburg. Aus bekannten Gründen, in Köln gab es das Institut für niederländische Philologie, ebenso in Oldenburg. In Aachen gab es zwar ein Lektorat für Niederländisch, aber dort war auch ansässig der Landesbeauftragte zur Förderung der Hochschulen in Nordwestfalen mit den Hochschulen in den Benelux-Ländern, Herr Professor Rouvet, und der fand das interessant, das nach Aachen zu holen, die Nähe zu Niederlanden war da und so weiter und so fort. Köln war ein besonderer Fall, weil die Bewerbung von Köln eigentlich eine Initiative des Rektorates in Köln war, ohne große Rücksprache mit den Kollegen der niederländischen Philologie in Köln, die fest in flämischer Hand war übrigens, personalmäßig. Und das Institut hatte nicht unbedingt ein Interesse daran, dass die niederländische Studie nach Köln zu holen. Die Affinität war einfach nicht vorhanden. Deswegen hat Köln sich relativ schnell zurückgezogen, blieb nur noch Aachen übrig und Oldenburg. Und in Nordwestfalen war man damit überhaupt nicht glücklich, denn man wusste, da ist doch noch Münster, da ist doch auch ein Lehrstuhl für niederländische Philologie und da ist noch einiges mehr. Warum bewirbt sich Münster nicht? Und das war in Münster ein bisschen, wie kann man sagen, eigentlich ein bisschen unterbelichtet gewesen. Und deswegen wurde Münster aufgefordert, doch mal zu sondieren, ob das nicht doch auch in Münster sein konnte. Und da fängt's an.
Okay, und wie ist das Zentrum für Niederländische Studien dann entstanden und wie sah das Konzept dann aus für das Zentrum für Niederländische Studien?
Ja, man muss sich das Folgendes vorstellen. Zunächst einmal hat das Rektorat gesagt, wir müssen mit den Niederlandisten in Kontakt treten, damit wir überhaupt Ansprechpartner haben in Münster. Und so hat der damalige Dezernent für Finanzen und Forschung der Universität, Herr Dr. Anderbrücke, Kontakt gesucht zum Leiter der niederländischen Philologie, niederländische Seminar hieß es früher, Professor Goossens. Und der hat dann von sich aus gesagt, ja, im Prinzip sind wir nicht abgeneigt, damit zu arbeiten, aber ich selber, Goossens, bin Flame. Ich habe nicht so viel Affinität mit den Niederlanden, aber mit der Niederlandistik natürlich. Und ich habe aber einen Mitarbeiter, der ist Niederländer, vielleicht könnte der dabei behilflich sein. Und so habe ich dann Kontakt gehabt zu Professor Goossens, der sagte mir, könntest du mal mit dem Rektorat sprechen, da ist irgendwas im Gange, vielleicht könntest du da weiterhelfen. Und so habe ich dann ein Gespräch geführt mit Herrn Dr. Anderbrücke. Und es ging jetzt darum, zunächst einmal zu sondieren, haben wir Argumente, weshalb es nach Münster kommen sollte. Und die hatten wir natürlich in erster Linie natürlich dadurch, dass wir das Institut für niederländische Philologie hatten. Daneben gab es an der Universitätsbibliothek das Sondersammelgebiet Niederländische Kulturkreis, eine gigantische Sammlung von Büchern und Zeitschriften über die Niederlande und über Flandern, das es seit den 50 Jahren gibt und das ein Sondersammelgebiet war für die gesamte Bundesrepublik Deutschland. Riesige Bibliothek. Das war natürlich ein wichtiges Argument. Im Übrigen, in den anderen Fachbereichen gab es immer mal wieder Veranstaltungen zu den Niederlanden. Also bei den Historikern so ohnehin, bei den Politikwissenschaftlern, bei den Wirtschaftsgeografen, bei den Wirtschaftswissenschaftlern, bei den Juristen, bei den Kunstgeschichtlern und so weiter und so fort. Und das waren alles so Argumente innerhalb der Universität. Außerhalb der Universität, in Münster also, hatten wir natürlich auch wichtige Argumente. Es gab traditionell enge Beziehungen beispielsweise der Bezirksregierung Münster mit den Provinzen Overijssel und Gelderland. Es gab enge Beziehungen der Industrie- und Handelskammer mit der Kammer von Koophandel in Hengelo. Es gab in Münster am Landgericht die Deutsche Juristenkonferenz, um mal ein Beispiel zu nennen. Und viele andere Argumente auch. Und historisch gesehen war Münster natürlich für die Niederlande besonders wichtig, weil im Grunde genommen mit dem Frieden von Münster 1648 die völkerrechtliche Anerkennung der Niederlande hier vollzogen worden sind. Deswegen, das waren alles Argumente zu sagen, eigentlich müsste dieses Institut nach Münster kommen. Und das hat dann das Rektorat aufgegriffen. Ich habe da eine kleine Denkschrift gemacht, die ist dann eingereicht in Düsseldorf und die Düsseldorf haben sofort reagiert und haben gesagt, jawohl, das ist es, kommt nur Münster in Betracht. Und so bekamen wir schon relativ schnell am 15. Juli 1988 per Erlass den Auftrag, ein Institut zur Erforschung der Niederlande zu gründen. Gut, da stand Lapidareinsatz, nicht mehr, auch nicht welche Vorgaben da zu erfüllen sind, das sollten wir schon selber raussuchen. Das war also gar nicht so einfach. Es ging also darum, ein Konzept zu erstellen für das Zentrum. Ja, und das ist dann deswegen schwierig, weil wir ja keine Beispielinstitute hatten in Deutschland. Länderinstitute gab es fast gar nicht. Um das feststellen zu müssen, musste ich jetzt erstmal sämtliche Vorlesungsverzeichnisse aller Hochschulen und Universitäten in Deutschland durchforsten. Jetzt gab es noch kein Internet damals. Es gab kein Google. Ich konnte nichts googeln. Ich musste also in die Universitätsbibliothek und habe, das Glück war, dass Semesterferien war. Ich konnte also jetzt mal 14 Tage wirklich nur in der Universitätsbibliothek sein. Und habe in dieser Zeit sämtliche Vorlesungsverzeichnisse durchforstet und habe festgestellt, es gibt so gut wie nichts. Es gab zwei Ansätze, die vielleicht für uns hilfreich sein könnten. Da war auf der einen Seite das Institut für Frankreichkunde in Freiburg im Breisgau und das Institut für American Studies in Hamburg. Und also habe ich mich auf den Weg gemacht und habe beide Institute besucht. Zunächst einmal in Freiburg. Das Freiburger Institut war ein reines Forschungsinstitut. Das wurde vom Land Baden-Württemberg gefördert, vor allen Dingen vom Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Lothar Späth, der damals das als sein Kind gesehen hatte. Viel Geld da reingesteckt, aber nur Forschung. Nur Forschung. Das Institut in Hamburg war ein reines Kulturinstitut, das American Studies, das war ein reines Kulturinstitut an der Universität. Die machten also öffentliche Veranstaltungen wie Literaturlesungen oder Ausstellungen, ab und zu mal ein Konzert. Es war also nichts Wissenschaftliches. Es war zwar an der Universität Hamburg, aber es war nichts Wissenschaftliches, was da gemacht wurde. Es gab natürlich American Studies an den verschiedenen Fachbereichen in Hamburg, aber das Institut selber war eigentlich ein Institut, das mehr als Kulturinstitut existierte. Also beide konnten nicht Beispiel sein für Münster. Die Ausgangslage für Münster war, wir wollen ein interdisziplinäres Institut entstehen lassen. Das heißt, wir wollen die Fächer miteinander kombinieren. Das war damals sehr üblich. Oder besser gesagt, es war ein bisschen en vogue, Zentren entstehen zu lassen, interdisziplinäre Zentren entstehen zu lassen in der Zeit. Es gab Bemühungen, ein Lateinamerika-Institut zu gründen, ein Umweltinstitut zu gründen und so weiter und so fort. Und das Zentrum sollte auch eben ein Zentrum sein, das interdisziplinär die Fächer miteinander kombiniert. Das wäre das eine. Der andere Ausgangspunkt war, es sollte Forschung und Lehre sein. Forschung und Lehre. Nicht nur Forschung, nicht nur Lehre, sondern Forschung und Lehre. Das ist ganz wichtig. Und es sollte ein Institut sein, das nicht fachbereichsgebunden ist. Das also nicht einem Fachbereich zugeordnet wurde, sondern direkt vom Rektorat sozusagen beauftragt wurde. Wir haben das immer so reichsunmittelbar genannt. Das ist eigentlich ein historischer Begriff, der natürlich hier nur als Hilfsmittel dient, aber es sollte klar sein, dass wir nicht an einem Fachbereich gebunden sind. Weil die Interdisziplinarität natürlich eine große Rolle spielt. So, das waren die Ausgangspunkte im Grunde genommen. So musste das Konzept dann aussehen. Jetzt gab es von Anfang an eigentlich an der Universität durchaus Bedenken dagegen, generell was die Zentrenbildung anbetrifft, weil die Fachbereiche die Befürchtung hatten, dass mit der Gründung dieser Zentren Mittel von den Fachbereichen entnommen wurde, um auf diese Art und Weise die Zentren zu finanzieren. Die Befürchtung ist ja durchaus berechtigt. Wenn der Kuchen sozusagen verteilt werden muss und zunächst einmal werden die Zentren bedient, dann geht das vom Kuchen weg und dann kriegen die Fachbereiche weniger. Mir war also klar von Anfang an in dieser Diskussion, dass wir in unserem Konzept etwas bedenken müssen, was dazu führt, dass wir fachbereichsunabhängig werden. Mit anderen Worten, das, was wir an Mittel brauchen, Personalmittel und Sachmittel, sollte möglichst so zustande kommen, dass nicht die Fachbereiche belastet werden. Also bei der, zum Beispiel die Stelle des wissenschaftlichen Leiters, ist ja nach der Gründung des Zentrums direkt auch sozusagen in Gang gesetzt worden. Diese Stelle sollte aus dem Wissenschaftsministerium kommen. Wir haben auch relativ früh signalisiert bekommen, das wird schon klappen. Auch die Position des Geschäftsführers und weitere Mitarbeiter sollten möglichst aus dem Wissenschaftsministerium kommen. Zumindest nichts auf Kosten der Fachbereiche gehen. Gilt auch für die Sachmittel im Wesentlichen. Und wir haben auf der anderen Seite gesagt, wir sollten auch versuchen, da wo wir Mittel brauchen, möglichst Drittmittel einzuholen, ohne die Fachbereiche zu belasten. Und wir haben ja Forschung und Lehre gerade gesagt, die zwei Standbeine sollten wir auf jeden Fall umsetzen. Wir haben aber einen dritten Standbein, nämlich Standbein Weiterbildung. Wir haben also gesagt, lasst uns doch ein weiteres Standbein entwickeln, einfach Öffentlichkeitsarbeit mit Weiterbildung. Und damit ist gemeint, dass wir gesagt haben, wir wollen Niederlande Informationen auch für andere, für Drittmittel außerhalb der Universität initiieren. Also beispielsweise, das war ja Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, da gingen die Grenzen auf sozusagen, Grenzverkehr entstand, die Versicherungsfirmen konnten sich auch in den Niederlanden positionieren, Banken ebenso, und die waren daran interessiert, wie ist das Bankenwesen in Niederlanden, wie ist das Versicherungswesen in Niederlanden. Und diese Angebote wollten wir eigentlich umsetzen, um auf diese Art und Weise auch Einnahmen zu erzielen. Und das war etwas Neues. Das gab es an der Universität nicht. Es gab bei den Wirtschaftswissenschaften und bei den Juristen gab es zwar Weiterbildung, aber in den Geisteswissenschaften gab es das gar nicht. Und dieses Standbein, das haben wir auch mit in der Konzeption entwickelt, um auf diese Art und Weise zu sagen, auf der einen Seite kriegen wir die Mittel aus Düsseldorf, was die Personalmittel anbetrifft, auf der anderen Seite wollen wir selber Mittel kreieren, indem wir unsere Dienstleistung anbieten. Alles war darauf ausgerichtet, bei den Fachbereichen eine hohe Maße an Akzeptanz zu erreichen. Dennoch war die Skepsis groß, aber das war die Grundlage unser Konzept. Wir haben das Konzept dann im September 1988 ausgearbeitet und haben dann das eingereicht beim Rektorat. Dann kommen natürlich die Juristen ins Spiel, die müssen das natürlich juristisch gut verpacken. Darüber ist viel beraten worden und das Rektorat hat dann letztendlich im Januar 1989 dann dieses Konzept, das wir erarbeitet haben, mit den Juristen zusammen dann verabschiedet und den Fachbereichen zukommen lassen. Ich habe dann in der Folgezeit mit den Fachbereichen auch gesprochen und da und dort noch ein paar Stacheln rausgeholt sozusagen, wo die das Gefühl hatten, das könnte möglicherweise noch gefährlich werden. Aber letztendlich wurde es dann, dieses Konzept, am 20. Februar 1989 im Senat der Universität problemlos verabschiedet. Und damit war das Zentrum formell gegründet.
Okay, also schon eine sehr spannende Geschichte, den Weg dahin überhaupt zu verfolgen.
So ist es.
Genau, gut, aber nun war das Institut dann gegründet und wie ging es dann weiter?
Ja, es gab zwei Sachen dabei. Das Rektorat war der Meinung, das Zentrum sollte so schnell wie möglich anfangen. So schnell wie möglich. Das heißt also schon zum Sommersemester sollte es wirklich losgehen. Möglichst sollten wir dann auch mit der Lehre schon loslegen. Insofern, dass wir aus den Vorlesungsverzeichnissen der verschiedenen Fachbereiche alle niederländerbezogene Veranstaltungen bündeln in einem eigenen Vorlesungsverzeichnis. Sodass man quasi mit dem Studiengang so anfangen kann. Das ist formell zwar problematisch, weil das Fach ja als Studienfach noch gar nicht verabschiedet worden ist. Das muss ja die Fakultät machen. Aber man sollte schon mal anfangen. Symbolisch ist das sehr wichtig. Nun war es ja so, dass die Verabschiedung war am 20. Februar. Das Semester fängt Mitte April an. Das ist nicht allzu lang. Im Übrigen hatten wir doch gar keine Bleibe. Am 20. Februar war die Verabschiedung im Senat und am 21. Februar bekam ich plötzlich ein Telefonat aus dem Amt für auf dem Amt für Bau und Liegenschaften der Universität von Herrn Brettschneider mit der Bitte, ich möge doch bitte zum Prinzipalmarkt kommen, Haus Harenberg, Dort sind zwei Etagen frei geworden, die die Universität seit Jahrzehnten angemietet hatten, wo in der ersten Etage die Arabisten untergebracht waren und in der zweiten Etage die Islamwissenschaften. Und die beiden Etagen waren frei, die waren umgezogen zum Rosenplatz, hatten dort ein neues Institut bekommen. Und die beiden Etagen waren frei. Eine Etage sollte für uns dann zur Verfügung stehen. Ich bin dahin gelatscht und habe mir das angeguckt. Ja, die Etage war riesengroß, aber er war in einem erbärmlichen Zustand. Und ich habe da mit Herrn Bretschneider darüber gesprochen, habe gesagt, wir müssen dann schnell sehen, dass wir das hier vernünftig einrichten. Das heißt also, wir mussten neue Wände ziehen, wir brauchten einen Übungsraum, wir brauchten einen Bibliotheksraum und wir brauchten Räume für die Mitarbeiter. Und im Übrigen, wir sollten zum Sommersemester anfangen, also wir haben nicht viel Zeit, 6 Wochen, 7 Wochen maximal. Aber das war irgendwie gut. Das war gut, dass wir dieser Zwang hatten, dann fertig zu werden. Und da ist eine wunderbare Zusammenarbeit zustande gekommen. Es ist innerhalb von wenigen Tagen ist das Konzept dieser Etage erarbeitet worden. Die Handwerker sind beauftragt worden. Und in der Folgezeit wurde hart gearbeitet. Ich bin auch in der Zeit dann ein- oder zweimal am Tag auf der Baustelle gewesen. Wenn mal irgendein Problem war, konnten wir das relativ kurzfristig klären. Und tatsächlich nach 6 Wochen, 7 Wochen war alles fertig. Es war total fertig. Es war die schnellste Baustelle, die Universität jemals gesehen hatte. Unfassbar. Am 8. April habe ich die Schlüssel bekommen. Am selben Tag sind die Möbel geliefert worden. Wir haben alles an Platz hingestellt. Wir haben es ein bisschen dekoriert, Bilder aufgehängt und so weiter. Und zu Beginn des Sommersemesters waren wir da. Waren wir einfach schlichtweg da. Und das war natürlich großartig. Wir hatten in der Zwischenzeit unser Vorlesungsverzeichnis fertig. Und wir hatten geplant, und das konnten wir dann auch vor Ort umsetzen, die erste Tagung direkt im Anfang Mai, vom 9. bis zum 12. Mai, fand die Tagung statt. Die hieß, bekam den Titel Tradition und Neugestaltung zu Fragen des Wiederaufbaus in Deutschland und den Niederlanden in der frühen Nachkriegszeit. Und das war eine 3-tägige Veranstaltung, sehr erfolgreich, wunderbare Vorträge gewesen. Und wir haben nachher die Vorträge dann auch gebündelt als Band 1 unserer Reihe Niederlande Studien. Und damit waren wir schlichtweg da. Ja, und wir wussten also, dass das Zentrum immer noch sozusagen am Anfang stand, aber wir hatten dann für unsere Bibliothek einen Teil der Bibliothek des Instituts für Niederländische Philologie bekommen, nämlich alles, was mit Landeskunde zu tun hatte. Das war eine schöne Grundlage, die wir hatten. Also es war großartig und also, somit waren wir da.
Also kann man sagen, hat das Zentrum dann Gestalt angenommen und ist zum Leben erwacht.
Genau.
Und wie kam es dann dazu, dass das Haus der Niederlande entstanden ist?
Ja, ich bin dann vom Rektorat beauftragt worden in der Folgezeit, also ab dem 20. Februar, das Zentrum in der Stadt und in der Region bekannt zu machen. Also Gespräche zu führen. Ich habe dann einen Gesprächstermin gehabt mit dem Regierungspräsidenten, um dort das Zentrum vorzustellen. Das galt auch für den Landesdirektor des Landschaftsverbandes. Ich war beim Präsidenten des Landgerichtes. Ich war bei dem Präsidenten der IHK, bei dem Präsidenten der Handelskammer und bei dem Präsidenten auch der Handwerkskammer und habe überall das Zentrum vorgestellt. Und ich war bei der Stadt. Ich war bei der Stadt, einmal beim Oberbürgermeister, beim Oberstadtdirektor. Damals waren die beiden Funktionen noch geteilt sozusagen. Und ich hatte einen Termin am 8. März 1989 beim Stadtdirektor Hermann Jansen. Der Stadtdirektor Hermann Jansen war unter anderem für Kultur und Bildung zuständig. Ich habe das Zentrum vorgestellt, wie ich es bei den anderen auch gemacht habe. Und habe am Ende dieses Gespräches etwas angesprochen, was ich selber in der Zeit davor kennengelernt hatte. Es hat einen Artikel in der Zeitung, in der Westfälischen Nachrichten, gegeben. Und da ging es um das Kramer Amtshaus in Münster. Das ist ein Haus der Kaufmannschaft über die Jahrhunderten gewesen. Ist dann im 19. Jahrhundert von der Stadt erworben. Und dort war die Stadtbücherei untergebracht. Dieses Kramer Amtshaus hatte eine besondere Beziehung zu Münster deswegen und zu den Niederlanden deswegen, weil dort zwischen 1642 und 1648 die 8 Vertreter der niederländischen Staaten beim Frieden von Münster untergebracht waren. Die haben dort gewohnt, die haben dort verhandelt, die haben dort auch ihre Feste gefeiert und die haben dort am 30. Januar 1648 den spanisch-niederländischen Teilfrieden paraffiert. Danach sind die Dokumente nach Den Haag und nach Madrid gegangen zur Ratifizierung und am 15. Mai 1648 wurde dann dieser spanisch-niederländische Teilfrieden im Friedenssaal der Stadt Münster beschworen. Also der Niederlandebezug dieses Kramer Amtshauses war ganz klar und deutlich. Es war die 400-Jahr-Feier des Kramer Amtshauses. Später im Jahr ist dann eine Ausstellung eröffnet worden. Aber schon in dem Artikel in den Westfälischen Nachrichten wurde schon die Frage gestellt, was geschieht eigentlich mit dem Kramer Amtshaus, wenn dort die Stadtbücherei ausgezogen ist. Denn man muss wissen, in der Zeit hat die Stadt Münster beschlossen, zur 1200-Jahr-Feier 1993 sich selber eine neue Stadtbücherei zu schenken. Das ist die Stadtbücherei, die ja neben dem Kramer Amtshaus dann auf der Asche entstanden ist. Die sollte 1993 eröffnet werden. Und die Frage wurde gestellt, was geschieht da mit dem Kramer Amtshaus, wenn die da mal ausgezogen sind? Was soll das, was da aus dem Haus werden? Und ich habe dann in einem Gespräch mit Hermann Janssen das angesprochen und habe gesagt, wir haben jetzt an der Universität Münster das Zentrum für Niederlandestudien gegründet. Wir haben schon seit Jahrzehnten das Institut für Niederländische Philologie und wir haben das Sondersammelgebiet Niederländische Kulturkreis an drei verschiedenen Orten. Wenn wir das jetzt zusammenlegen und daraus ein Kulturinstitut der Niederlande entstehen lassen, dann wäre das für Münster eine große Bereicherung. Und wir brauchen also ein Haus. Aber gleichzeitig wird die Frage gestellt, was geschieht mit dem Kramer Amtshaus, wenn einmal die Stadtbücherei ausgezogen ist. Und ich habe dann einfach etwas naiv gesagt, wäre das nicht eine ideale Kombination von beiden, dass wir dann im Kramer Amtshaus eben dort ein Haus der Niederlande entstehen lassen. Wir haben ja den historischen Bezug, den ich gerade erzählt habe. Der Herr Hermann Janssen hat, das ist wirklich in dem Gespräch, man muss sich das vorstellen, wir waren 40 Minuten zusammen oder 45 Minuten, das ist wirklich nur in den letzten Minuten zur Sprache gekommen. Und Hermann Janssen hat dann das zur Kenntnis genommen, hat nichts dazu gesagt. Das Gespräch war beendet und für mich war das auch abgehakt. Ich dachte, naja gut, ich habe es vorgeschlagen, aber ob darauf was wird, mir war auch klar, das ist das älteste Haus, das erhalten geblieben ist in Münster. Und da werden eine ganze Menge Leute interessiert sein, dort unterzukommen. Warum sollten wir das dann noch kriegen? Aber ich habe es wenigstens mal vorgeschlagen. Und danach auch nichts mehr gehört. Dann haben wir in den Monaten danach auf Bitten des Rektorats eine offizielle Eröffnung des Zentrums geplant. Das heißt, die Rektorat hat gesagt, wir müssen das Zentrum mal richtig öffentlich in Dienst stellen. Und das müssen wir machen. Das ist für die Werbung des Zentrums ja auch noch von Bedeutung. Auch was die Akzeptanz innerhalb der Universität und auch außerhalb der Universität ist. Also wir planen das mal. Und ich kriege da mitgeteilt, wir haben das anhand unserer Kalender dann vorgeschlagen. Wir wollen das mal am 9. November offiziell eröffnen. In den Folgemonaten haben wir dann diese Veranstaltung geplant. Es sollte eine große Veranstaltung werden in der Aula der Universität. Und ja, das Interesse war groß. Wir haben ganz breit eingeladen. Es war eine schöne Veranstaltung mit einem großen Vortrag von Herrn Professor Lademacher, der sich auch als wissenschaftlicher Leiter beworben hatte. Und er hat einen sehr schönen Vortrag gehalten dort. Und es gab Grußworte, wie das so ist bei solchen Veranstaltungen. Natürlich vom Rektor der Universität Münster, vom Regierungspräsidenten und vom Oberbürgermeister der Stadt Münster. Der damalige Oberbürgermeister Dr. Jörg Twenhöfen hat sehr schön Grußwort gesprochen. Und am Ende sagte er zu meinem Entsetzen, und im Übrigen wollen wir, wenn die Stadtbücherei aus dem Kramer Amtshaus ausgezogen ist 1993, dort ein Haus der Niederlande entstehen lassen. Und da fiel ich fast vom Stuhl und habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ich hatte in der Zwischenzeit, zwischen dem 8. März und dem 9. November nichts gehört. Gar nichts. Niemand hatte etwas gehört, auch im Rektorat nicht. Es war wirklich nicht, es muss also ein Gespräch zwischen Hermann Janssen und Dr. Twenhöfen stattgefunden haben. Die kennen sich ja auch ganz gut. Und da muss was gespielt haben. Nun war mir klar, und das habe ich dann auch nach der Veranstaltung im Empfang, dann im Foyer auch zu hören gekriegt, mir war klar, das kann er nicht einfach nur so sagen. Das muss ja offiziell verabschiedet werden. Und ich wurde auch sofort im Empfang dann angesprochen von den Ratsmitgliedern und haben gesagt, Moment mal eben, so einfach geht das nicht. Das ist politisch gesehen, muss das erst nochmal verarbeitet werden. Aber ich sag mal, Dr. Twenhöfen hat die Büchse der Pandora aufgemacht, nicht? Im Niederländischen würde man sagen, de Kogel is door de kerk. Das heißt also, da ist ein Pflock gesetzt worden und es ist nun ganz schwer, davon wegzukommen. Die Presse hat das natürlich auch durchaus ausgenutzt. Dennoch war es so in der Folgezeit, dass das alles noch mit den Parteien im Rat der Stadt Münster besprochen werden musste. Es sollte auch eine Ausschreibung stattfinden. Es konnte sich jeder bewerben dafür. Und es hat auch tatsächlich einen Wettbewerb stattgefunden, auch eine Anhörung unter Führung des Kulturausschusses der Stadt Münster, mit Unterleitung von Frau Hildegard Graf, die das damals geführt hat, die uns auch sehr gut kannte und die uns das auch sehr geschickt vermittelt hat. Aber in dieser Anhörung, die übrigens im Kaminzimmer des Hauses der Nieder oder des damals noch des Kramer Amtshauses stattfand, es war am Ende dieser Sitzung ziemlich klar, dass unser Konzept schon ziemlich, ziemlich gut war. Und es ist dann auch in der Tat relativ schnell dann entschieden worden. Alle Parteien haben sich dann letztendlich auch dazu einverstanden erklärt, dass da ein Haus der Niederlande entstehen sollte. Naja, jetzt war es so, dass die Stadtbücherei erstmal ausziehen musste. Das war ja dann im Herbst 93 der Fall. Erst da konnte man sehen, wie der Zustand des Hauses war. Und das war ziemlich katastrophal. Da war über Jahrzehnte nicht viel passiert. Das heißt also, die Idee, 93 auszuziehen und, sagen wir mal, nach ein paar Monaten da ein Haus der Niederlande entstehen zu lassen, das war relativ schnell klar, dass das nicht umzusetzen war. Und also haben die entsprechende Abteilung der Universität und vor allen Dingen der Stadt gesagt, hier brauchen wir mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar noch etwas länger. Jetzt hatte ich gelernt unsere erste Bleibe sozusagen am Prinzipalmarkt. Es ist immer ganz gut, wenn man ein Datum hat. Bis dann muss es fertig sein. Das war ganz hilfreich. Und ich habe das mit dem Rektorat auch besprochen. Das Rektorat hat gesagt, okay, wir müssen ein Datum finden, das wirklich symbolisch dasteht und das wirklich sinnvoll ist für uns, um dann zu sagen, dann wird's eröffnet. Und es war schon prognostiziert worden, das wird wohl anderthalb Jahre dauern, dieser Umbau. Also suchen wir ein Datum. Und anderthalb Jahre gerechnet vom November 93, anderthalb Jahre, dann kommt man auf Mai. Und die haben dann gesagt, dann wäre doch der 15. Mai ein ideales, wirklich ein Datum, ein markierendes Datum, sozusagen am 15. Mai soll es eröffnet werden. Das ist der Tag, an dem dieser Frieden 1648 beschworen wurde. Und das heißt ja von Gerard de Borch in einem wunderbaren Bild festgehalten worden. Das ist doch ideal. Auf diese Art und Weise müssen wir das doch hinkriegen. Dann haben wir anderthalb Jahre, dann können wir es gut umbauen. Also machen wir das so. Und in der Tat, es ist dann in der Tat hart gearbeitet worden in 94 vor allen Dingen und auch noch ein Stück weg in 95. Und in der Tat Ende April 1995 war das Haus weitgehend fertig. Wir mussten da und dort natürlich noch das eine oder andere machen. Hat auch eine ganze Reihe von Pannen zwischenzeitlich stattgefunden, aber die sind alle ausgebügelt. Und es war wirklich punktgenau fertig. Und am 15. Mai 1995 ist dann das Haus als Haus der Niederlande im Kramer Amtshaus, so hat es offizielle Bezeichnung bekommen, von zwei Kronprinzen offiziell eröffnet worden. Warum zwei Kronprinzen? Also Kronprinz Willem-Alexander der Niederlande ist ja naheliegend. Aber wir haben eben halt auch Philipp von Belgien, der Kronprinz von Belgien, eingeladen, weil es uns um die historische Niederlande geht. Und deswegen waren beide Kronprinzen da. An einem wunderschönen Tag, herrlicher Sonnenschein, viel Publikum, Es war eine ganz fantastische Veranstaltung. Die beiden Kronprinzen waren da. Wir haben viel Presse bekommen, das muss man schon sagen. Und das Haus war da.
Toll. Also eine Eröffnung, wie man sie sich besser eigentlich nicht wünschen kann.
Ja, das ist wirklich so.
Ja. Und wie ging es dann weiter mit dem Haus der Niederlande?
Naja, wir haben natürlich gesagt, okay, wir haben diese drei Standbeine, die ich schon gesagt habe. Forschung, Lehre und Dienstleistung bzw. Öffentlichkeitsarbeit. Und wir haben also gesagt, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass das Haus in die Öffentlichkeit geht. Das heißt also, wir müssen Veranstaltungen machen, nicht nur für uns innerhalb der Universität, sondern auch für ein breites Publikum in Münster, im Münsterland, in Westfalen, überhaupt für die Bundesrepublik Deutschland. Und deswegen haben wir von Anfang an auch geplant, verschiedene Veranstaltungen anzubieten. Dazu gehören etwa Ausstellungen. Wir haben einen Ausstellungsraum im Zunftsaal der Stadt, des Kramer Amtshauses, wo Ausstellungen stattfinden. Mittlerweile sind wir bei weit über 100 Ausstellungen in den Jahren ab 95. Wir haben Tagungen organisiert für ein breites Publikum, Kolloquien. Wir haben alles, was Rang und Namen hat in der niederländischen Literatur, haben wir nach Münster geholt. Wir haben Gastvorträge gehabt. Wir haben Kammerkonzerte organisiert. Wir haben also wirklich versucht, das Haus lebendig zu machen, wirklich also tatsächlich in die Öffentlichkeit zu bringen. Und was Forschung und Lehre betrifft, das war das völlig klar. Das Institut für Niederländische Philologie hat die Veranstaltungen gehabt, eben halt im Bereich der Lehre und der Forschung, und wir auch. Und das Sondersammelgebiet, das jetzt mittlerweile Fachinformationsdienst Benelux heißt, hat weiter Bücher beschafft für uns und hat fantastische Bibliothek zusammengestellt. Also wir leben sozusagen seitdem und haben eine ganze Menge auch an Forschungsarbeit gemacht. Das Zentrum hat dann auch noch ein paar Reihen gegründet, ein Jahrbuch gehabt, eine Reihe Niederlande-Studien gehabt, wo mittlerweile etwa 60 Bände erschienen sind. Also es ist sehr viel organisiert worden in der Zeit und das geschieht ja immer noch.
Ja, definitiv. Also ich denke, man kann mit gutem Gewissen behaupten, dass das Haus der Niederlande aus dem kulturellen und gesellschaftlichen Leben in Münster, dem Münsterland und auch darüber hinaus, weiß Gott, nicht mehr wegzudenken ist.
Ja, das kann man sagen. Es ist eine feste Größe geworden. Jetzt nicht nur in Münster, sondern in Westfalen überhaupt, in Nordwestfalen und in der Bundesrepublik Deutschland. Das Haus hat auch einen symbolischen Wert, was die deutsch-niederländischen Beziehungen anbetrifft. Die sind ja sowieso in den letzten Jahrzehnten deutlich besser geworden. Nicht, dass das auf unser Mist gewachsen ist.
Vielleicht auch ein bisschen.
Aber es ist immer eine Stätte gewesen, wo wir die Niederlande in Deutschland bekannt gemacht haben.
Definitiv. Lieber Luke, vielen herzlichen Dank, dass du uns die Geschichte des Hauses der Niederlande heute erzählt hast. Hast du denn als Außenstehender noch irgendwie einen Wunsch, was das Haus betrifft, wie es weitergeht?
Ja, ich bin seit 10 Jahren Außenstehender. Ich bin seit 10 Jahren im Ruhestand und beobachte natürlich das, was gemacht wird. Und da wird wirklich gute Arbeit geleistet, absolut. Und heute, am 15. Mai, wird ja das 30-jährige Jubiläum gefeiert. Das konnten wir ja vor 5 Jahren nicht feiern, weil Corona war. Aber jetzt feiern wir es natürlich. Und das ist auch völlig zu Recht. Und es ist ein sehr schönes Programm geplant. Wunderbar, da können wir uns drauf freuen. Ja, ich hoffe, dass es so weitergeht. Wir müssen sozusagen auf jeden Fall, ich sag jetzt immer noch wir, aber es ist wichtig, dass das Haus wirklich nach außen wirkt, weiterhin nach außen wirkt. Dass Veranstaltungen herangezogen werden, die für ein breites Publikum gut ist. Damit können wir unsere Existenz sichern in Münster und darüber hinaus. Und das hoffe ich, dass das geschieht.
Super. Nochmal vielen, vielen Dank. Und auch, dass ich heute einmal Host sein durfte. War ja auch mal spannend.
Ja, genau. Ja, das war sehr spannend. Ja. Nein, vielen Dank. Ich habe viel zu erzählen gehabt. Ich glaube, man sollte einmal die Geschichte einfach erzählen, damit man weiß, wie das Haus der Niederlande letztendlich entstanden ist. Aber es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Mir auch, danke.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.